Das Revier, in dem wir leben. Die Erektion stellt sich ein, wenn sich die Hände würgend um den Hals des Opfers legen, der Hammer die Schläfe oder die Schere die Brust des Opfers treffen. Der spontane Samenerguss, wenn das Opfer stirbt, und die absolute Ekstase, wenn er das Rauschen des Blutes hört. Das ist, was den Ex-Knacki und Gelegenheitsarbeiter Peter Kürten in den Jahren 1929 und 1930 dazu treibt, mindestens 9 Menschen in Düsseldorf zu töten und noch viel mehr Mordversuche zu unternehmen. Immer wieder schleicht er dazu durch sein Revier, wie er es nannte, zwischen den Ortsteilen Flingern und Gerresheim.
Ab Flingern, ab der Kettwiger Straße, trostloses Dunkel, keine asphaltierten Straßen, sondern zu manchen Jahreszeiten trockenen, zu manchen Zeiten verschlammte Wege, unbeleuchtet, unbesiedelt zu großen Teilen, versprengte kleine Fabriken oder Gewerbebetriebe, Unmengen von Ziegeleien, beziehungsweise dann auch schon von aufgegebenen Ziegeleien, also ausgeziegelten Gebieten, die einfach tiefer lagen als der Rest der Umgebung und brach liegen gelassen wurden.
Im Stadtzentrum prosperierende Großstadt mit dem Beinamen Schreibtisch des Ruhrgebiets. An den ausgefransten Stadträndern bildet sich das soziale Elend der Weltwirtschaftskrise ab.
Es gab eine doch sehr große Menge von Familien, die aus ihren Wohnungen geflogen waren, die keine feste Wohnung mehr hatten. Weswegen diese Gegenden, von denen ich eben sprach, die so im Dunkeln, im Schatten, in der Wildnis und in der Finsternis lagen, dort gab es viele ungeregelte, wilde Siedlungen, wo die Menschen in zusammengeschusterten Hütten lebten. Eine Gegend, die an unbesiedeltes, an mondartiges manchmal Gelände erinnerte.
Hanno Parmentier ist in Neuss geboren, studierte Geschichte, Anglistik und Sozialwissenschaften in Marburg und Köln, Musikwissenschaft in Frankfurt am Main. Als Journalist kehrte er nach Düsseldorf zurück. Dort lebt er heute noch, ausgerechnet im Stadtteil Gerresheim. Als er auf die Kriminalakten zum Fall Peter Kürten im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen stieß, wusste er, dass er das Unfassliche, was er dort erfuhr, auch anderen mitteilen musste. In der Fülle des Materials interessierten ihn mit der Zeit immer weniger die blutrünstigen Details, sondern vielmehr die Opfer dieses Massakers. Neben den Kindern und Männern, die er tötete, war vor allem ein Frauentypus leichtes Opfer.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat man das schon, das geht aber weit bis noch später, dann in die 30er Jahre, wo viele junge Frauen nach Düsseldorf kommen, in der Hoffnung, dort irgendwie ihr Glück machen zu können. Auf dem Land keine Perspektive. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht sehr lange zurück. Es gibt also einen erheblichen Männermangel. Und die jungen Frauen sehen in einer Beschäftigung in der Großstadt die Möglichkeit, ein Sprungbrett zu finden, sich dort einen Mann zu suchen. Immerhin, wenn sie es geschickt anstellen, ein Mann mit einem festen Einkommen, Zwei-Zimmer-Wohnung, das wäre schon ganz, ganz großartig. Das sind sehr bescheidene Wünsche, aber die müssen doch den Ausschlag gegeben haben, das Glück hier in Düsseldorf bzw. anderswo natürlich immer in den Großstädten zu suchen.
Der Vampir von Düsseldorf, so tauften ihn die Gazetten weltweit. Parmentier, immer um Fakten bemüht, nennt sein Buch, immer noch publikumswirksam genug, Der Würger von Düsseldorf. Aber muss man überhaupt einem Menschen wie Peter Kürten, der nicht einmal genügend Ausstrahlung besaß, dass es zu einer vernünftigen Personenbeschreibung der Zeugen bei der Polizei reichte, nach mehr als 80 Jahren noch einmal eine Bühne bereiten?
Da schwelt was. Die Leute sind zum Teil, das sind einzelne Fälle natürlich, aber sind in Lesepausen zu mir gekommen, halb unter Tränen, und haben gesagt, Dankeschön, dass Sie das machen. Dankeschön, dass Sie die beiden Kinder aus Flehe-Volmerswerth, die dort so grässlich ermordet worden sind, dass Sie die nicht vergessen haben, sondern nochmal in Erinnerung rufen. Eine Frau sagte mir, die Rosa Oliger, das war eine Schulkameradin von mir, und von dem Mord haben wir in der Schule erfahren. Diese Leute hatten irgendwie alle noch so eine kleine Last zu tragen und die ich vielleicht ihnen ein bisschen zu tragen erleichtert habe.
Der Journalist folgt nicht den sensationsheischenden Mustern amerikanischer Berichte über Serienmörder, sondern trägt in lakonischem Stil eher heimatkundliche Fakten zusammen. Das ist immer noch spannender als alles, was man heute im Fernsehen erleben kann. In dem etwa 190-seitigen Taschenbuch erlebt man die ganze Ernsthaftigkeit von gutem Journalismus. Und genau das geht unter die Haut. Am 2. Juli 1932 wird Kürten um 6 Uhr in der Früh vom Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler in Köln hingerichtet. Über den Verbleib seines Körpers ist nichts bekannt. Der Schädel fand seinen Weg in eine Berliner Pathologie, von wo aus ein amerikanischer Soldat ihn nach Übersee mitnahm.
Der ist heute in einem Museum ausgestellt, ein regelrechtes Kuriositätenkabinett, aber dort ist der Kopf Kürtens in der Zweigeteiltheit, die er notwendigerweise mitbekommen hat, ausgestellt, denn man hat das Gehirn untersuchen wollen und hat ihn deshalb aufgeschnitten. Bei der Untersuchung ist aber meines Wissens nichts wirklich Erhellendes über den Zustand Kürtens herausgefunden. Man hat also sein Tötungsgen nicht finden können. So haben wir jetzt nur diesen leeren, aber noch behäuteten Schädel in Amerika vor uns, der uns etwas tot, aber durchaus noch erkennbar anschaut.
Hanno Parmentier ist mit dem Thema Peter Kürten noch lange nicht durch. Wer sein Buch gelesen hat, auch nicht. Nach der Lektüre geht man mit einem anderen Blick durch Düsseldorf, vielleicht auch durch andere Städte, und schaut anders auf die Besucher von Parmentiers Vortragsabenden. Viele Verkäuferinnen sind darunter, die oft nicht genug verdienen, ihr Leben allein zu bestreiten. Aber die würden sich doch sicher nicht auf einen Peter Kürten einlassen. Ganz sicher nicht. Michael Zabern für Opernetz.